Liebe Brüder und Schwestern, unsere Osterpredigt ist heute Nachmittag auch zugleich eine Predigt über das dritte Gebot, eine Predigt über den unvergleichlichen Namen Gottes. Und ich lese uns aus dem Wort Gottes, 2. Mose 20, die Verse 1 und 2 und dann den Vers 7. Wir erheben uns vor dem Wort Gottes. Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Lieber himmlischer Vater, allmächtiger Gott, wir bitten, dass du jetzt dein Wort an uns segnest. Amen. Wir setzen uns. Ja, mit dem dritten Gebot schützt Gott seine Heiligkeit und warnt vor dem Missbrauch seines Namens. Drei Punkte zu diesem dritten Gebot: Gottes unvergleichlicher Name, Zugang zu Gottes Gegenwart. Gottes unvergleichlicher Name, Vorsicht vor dem Missbrauch. Und Gottes unvergleichlicher Name, Jesus. Gottes unvergleichlicher Name, Zugang zu Gottes Gegenwart. Was ist denn eigentlich ein Name? Ist der Name denn so wichtig, dass er geschützt werden muss? Da gibt es eine interessante Geschichte in der deutschen Literatur, und zwar in Goethes Faust. Als Gretchen, nämlich dem Faust in Martensgarten, die bekannte Gretchenfrage stellt: Wie hältst du's denn mit der Religion? Da antwortet Faust mit folgenden Worten: Wer darf ihn nennen und wer bekennen? Der Allumfasser, der Allerhalter, fasst und erhält er nicht dich, mich, sich selbst? Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist, nenne es dann, wie du willst. Nenne es Glück, Herz, Liebe, Gott, ich habe keinen Namen dafür. Gefühl ist alles. Name ist Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsglut. Also Faust sagt hier über Gott: Kannst du gar nicht so aussagen, dass du mit einem Namen zu ihm kommen kannst. Es ist letztlich nur ein Gefühl. Ja, Faust will keinen persönlichen Zugang zu einem persönlichen Gott. Ihm reicht das Gefühl. Und vielleicht klingt hier auch etwas durch in unserer Zeit, was wir auch wahrnehmen in unserer Zeit, dass die Menschen diesen persönlichen Zugang zu Gott gar nicht mehr wollen. Name ist Schall und Rauch. Wir wechseln die Szene. Es ist der frühe Ostermorgen nach der Kreuzigung. Maria war zum Grab ihres Herrn gekommen. Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni. Das heißt Meister. Maria dachte, sie spricht mit dem Gärtner, der den Friedhofsgarten pflegt, am frühen Morgen, am ersten Tag der Woche hier zur Arbeit. So dachte sie. Maria vermutet, er habe den Leichnam Jesu weggetragen. Sie erkennt Jesus nicht. Und auch als Jesus fragt: Frau, was weinst du? Passiert bei ihr nichts. Sie reagiert nicht, sie merkt nicht, dass es Jesus ist. Genauso hatten es ja auch die Engel schon gefragt: Frau, was weinst du? Und die Wende kommt erst an dem Punkt, wo Jesus sagt: Maria. Und das geht ihr durchs Herz. Das geht durchs Herz und trifft sie in der Mitte ihrer Persönlichkeit. Und sie weiß sofort, wer es ist, der da mit ihr spricht. Jesus, Rabuni, mein Herr, mein Meister. Das ist der Name. Der Gärtner kennt Maria nicht. Aber dieser Mann kennt Maria mit Namen. Und sofort weiß sie, sie ist mit ihrer ganzen Persönlichkeit vor ihm aufgedeckt. Er kennt sie durch und durch. Und als Jesus noch gesagt hatte: Frau, was weinst du? Da perlte das noch irgendwie von ihr ab. Da ist die Brücke noch nicht gebaut. Da merkt sie noch nicht, da sind die Augen noch gehalten. Und erst in dem Moment, wo er Maria sagt, da weiß sie, dass sie erkannt ist. Da entsteht die Beziehung. Da findet sie den Zugang zu Jesus. In Jesaja 43, Vers 1 heißt es: Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jakob, Israel, Astrid, Horst, Justus, Renate und wir alle, die wir hier sind, bei Namen gerufen. Jesus ruft uns mit Namen, der heilige Gott ruft uns mit Namen. Nicht in eine unpersönliche Masse von Menschen hinein, sondern er spricht uns ganz persönlich an und meint uns mit Herz, Seele, Geist, Leib, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Der Name ist der Schlüssel zum Herzen. Und er baut die Brücke und die Beziehung und stellt Gemeinschaft her. Wir alle wissen das mit den Menschen, die wir lieben und die uns umgeben. Das ist doch klar, dass wir den Namen haben. Und dass wir durch den Namen Zugang zu dem anderen haben. Und ohne den Namen kannst du keine enge Gemeinschaft mit einem Menschen haben. Und so ist es auch mit Gott. Gott möchte nicht nur mit dem allgemeinen Gottesnamen im Hebräischen El oder Elohim angesprochen werden, sondern er möchte eine ganz persönliche Beziehung zu uns aufbauen, und deshalb offenbart er seinem Volk, seinen Leuten, zuerst Israel, jetzt auch uns, seinen ganz persönlichen Namen. Also so, wie wir es hier auch am Anfang der Gebote ja hören. Und Gott redete alle diese Worte. Da hören wir noch den allgemeinen Gottesnamen. Und dann heißt es aber, ich bin der Herr. Ich bin Yahweh, dein Gott, der ich dich aus Ägypten herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann, du sollst den Namen des Herrn, also den Namen Yahweh, deines Gottes, nicht missbrauchen. Hier hören wir den persönlichen Zugangsnamen zu dem lebendigen Gott. Es ist der Name, den Gott Mose offenbart hat, als er am brennenden Dornbusch war und er das Volk Israel nun herausführen soll aus Ägypten. Und dann fragt sich Mose, ja, wie soll ich denn dem Volk begegnen? Was soll ich ihnen denn sagen? Welcher Gott ist das denn, der euch da jetzt herausführen will aus Ägypten? Und dann stellt Gott sich mit dem persönlichen Gottesnamen vor. So lesen wir in 2. Mose 3. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie werden mir sagen, wie ist sein Name, was soll ich ihnen denn sagen? Und Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Also hier finden wir die Quelle zu dem persönlichen Gottesnamen Yahweh. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein. Hier steht wieder dieser persönliche Name Yahweh. Er hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, also Yahweh, der Gott euer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Übersetzt heißt das, ich werde sein, der ich sein werde, oder ich werde da sein als der, der ich da sein werde, oder auch ich bin, der ich bin. Man hört verschiedene Übersetzungen und man weiß von verschiedenen Übersetzungen, man kann es nicht ganz genau fassen. Aber ich werde sein, der ich sein werde, kommt diesem Namen noch am allernächsten. Gott möchte eine persönliche Beziehung zu seinem Volk und zu uns Menschen. Er gibt seinen persönlichen Namen preis, damit wir Zugang zu ihm bekommen. Dass eine Verbindung hergestellt wird, dass Gemeinschaft mit ihm möglich ist, Beziehung. Gottes heiliger Name, Gottes unvergleichlicher Name, damit wir Zugang zu ihm finden. Gottes unvergleichlicher Name, nun Vorsicht vor dem Missbrauch. Name und Person sind gleichgesetzt. Sie gehören untrennbar zusammen. Wenn du den Namen aussprichst, meinst du auch die Person mit all dem, was dahinter steht. Und wir kennen das aus verschiedenen Versen in der Bibel. Psalm 103, gleich zu Anfang des Psalms. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn du den Namen lobst, lobst du den, der dir Gutes getan hat. Oder Psalm 124, Vers 8. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das heißt, der Schöpfer von Himmel und Erde ist zugleich derjenige, der den Namen hat, Yahweh, und wenn du diesen Namen anrufst, rufst du zugleich den an, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wenn du nun diesen Namen missbrauchst und diesen Namen entheiligst und diesen Namen in den Schmutz ziehst, dann ziehst du auch den in den Schmutz, der dahinter steht, den Schöpfer aller Dinge, deinen Erlöser, deinen Heiland, deinen Retter. Und deshalb schützt Gott seinen Namen mit diesem Gebot. Oder Verbot, besser gesagt. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Wörtlich heißt es, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht aufheben, also nehmen, zu etwas Nichtigem, Falschen, Lügenhaften oder Frevelhaften. Also das bedeutet das wörtlich. Und um das mal konkret werden zu lassen, im Alten Testament finden wir zum Beispiel eine Stelle in 3. Mose 19, Vers 12. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und den Namen eures Gottes nicht entheiligen. Ich bin Jahwe. Also ein falscher Schwur im Namen Jahwes, das ist Missbrauch des heiligen Namens Gottes. Oder auch eine Geschichte aus 3. Mose 24, die Verse 10 bis 17. Es ging aber der Sohn einer israelitischen Frau und eines ägyptischen Mannes mitten unter die Israeliten, und der Sohn der Israeliten zankte sich im Lager mit einem israelitischen Mann und lästerte den Namen und fluchte. Da brachten sie ihn zu Mose, seine Mutter aber hieß Schelomit, eine Tochter Dibris vom Stamm Dan, und legten ihn gefangen, bis ihnen klare Antwort würde durch den Mund des Herrn. Und der Herr redete mit Mose und sprach, führe den Flucher hinaus vor das Lager und lass alle, die es gehört haben, ihre Hände auf sein Haupt legen und lass die ganze Gemeinde ihn steinigen und sage zu den Israeliten, wer seinen Gott flucht, der soll seine Schuld tragen. Wer des Herrn Namen lästert, also hier steht wieder der Jahwe-Name, also immer wo Herr steht, da liest die hebräische Bibel den Jahwe-Namen. Wer des Herrn Namen lästert, der soll des Todes sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Ob Fremdling oder Einheimischer, wer den Namen lästert, soll sterben. Wer irgendeinen Menschen erschlägt, der soll des Todes sterben. Also wir kriegen hier einen Eindruck von der Heiligkeit des Namens Gottes. Von der Heiligkeit Gottes überhaupt. Dass es so schlimm ist, wie einen Menschen erschlagen, wenn du den Namen Gottes in fälschlicher, falscher, frevelhafter Weise im Munde führst, dann bist du ein Mensch, der des Todes schuldig ist. Du musst sterben. So heilig ist Gott. Luther schreibt kurz gefasst, den Namen Gottes missbrauchen bedeutet, dass man zwar Gott den Herrn nennt, auf welche Weise das auch geschehen mag, aber Lüge und gottloses Leben, Fluchen, Schwören, Zaubern, um irgendetwas Böses zu tun, damit verbindet. Also passen wir auf. Mit dem heiligen Namen Gottes. Nehmen wir uns in Acht. Darauf steht Todesstrafe. So ernst ist es Gott mit seiner Heiligkeit. Und wo fängt das an? Das fängt nämlich schon ganz klein an. Allein die Entstellung des Namens oder der Missbrauch in Gedankenlosigkeit. In der Schulzeit musste ich Folgendes von Zeit zu Zeit hören. Ich weiß gar nicht, ob das meinen Kindern auch so geht. Johann Hesse halt die... Ja, so hat man das gehört. Da wird der Name sozusagen gespottet und ein Reim gemacht und man wird lächerlich gemacht. Ich habe vor kurzem versehentlich zu meiner Frau geantwortet, Igitt, Igitt. Danach habe ich gemerkt, das war falsch. Ach Gott, also es ging nicht um ihr Essen oder so. Das war eine andere Situation, aber ich habe das gesagt und es war mir danach unangenehm und ich habe den Herrn um Vergebung gebeten. Ach Gott, oh je, oh Gott, ach Gottchen. Also alles, was so gedankenlos daher kommt, aber Gottes heiligen Namen in den Mund nimmt, auch das ist schon Missbrauch. Gottes Namen mit entkernen und mit einem neuen Inhalt füllen. Wir erleben das ganz oft mit dem Jesus-Namen. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der Name, durch den wir zu Gott kommen sollen. Und Jesus hat für uns am Kreuz gelitten. Er hat sein Leben geopfert. Jesus ist auferstanden von den Toten. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Und wenn man jetzt im Gespräch ist mit Muslimen, dann ist es ganz interessant, dass sie, sobald man auf Jesus zu sprechen kommt, dann sagen sie, ja, gelobt sei sein Name und wir lieben Jesus auch und er ist ein großer, mächtiger Prophet. Und sie nehmen den Jesus-Namen in den Mund und heben ihn auch in Worten hoch, aber sie entkernen ihn. Sie nehmen seine Gottheit heraus und seine Heilstat. Und auch auf diese Weise wird der Jesus-Name gelästert. Ein Missbrauch seines heiligen Namens passiert auch in der historisch-kritischen Theologie so. Man kann den Jesus-Namen im Munde führen, aber das, was er bedeutet und das, was Jesus getan hat, wird herausgenommen und verheimlicht. Das ist Missbrauch des Namens, weil man auf einmal eine andere Botschaft, eine andere Persönlichkeit, ein anderes Wesen damit transportiert. Der Name und das Wesen sind identisch. Und wenn ich das verfälsche, ist es ein Missbrauch des Namens, auch wenn ich es noch so fromm dahersage. Oder Bonhoeffer hat darauf hingewiesen, dass man den Namen Gottes auch dann missbraucht, wenn man ihn für eine böse Sache um seinen Segen bittet und im Namen des dreieinigen Gottes Dinge segnet, die nicht vor Gott Bestand haben. Im Ersten Weltkrieg wurden auf allen Seiten der Front Waffen gesegnet. Erst hat man die Waffen gesegnet, dann hat man damit die Menschen umgebracht. Und heute werden in unseren Kirchen Menschen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften gesegnet mit dem Namen des dreieinigen Gottes. Obwohl Gott ganz klar sagt, in demselben Heiligkeitsgesetz und in der ganzen Bibel, dass diese Praxis Sünde ist. Hier wird der Name Gottes missbraucht für eine böse Sache. Gott verabscheut das. Es ist ein Missbrauch seines Namens. Oder dann, wenn wir Gottes heiligen Namen mit gottlosem Leben verbinden. Matthäus 7, 21, folgende. Da sagt Jesus ganz klar, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das heißt, wir sollen den Namen Gottes mit einem geheiligten Leben verbinden. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr, die ihr das Gesetz übertretet. Ich habe mich vor meiner Bekehrung auch Christ genannt. Aber ich habe gar nicht Christus geliebt oder bin ihm nachgefolgt oder habe mich um seine Gebote gekümmert. Mir wäre dieses Urteil zugedacht gewesen. Welch Gnade, dass Jesus mich da herausgerettet hat aus diesem Namensmissbrauch. Den Christusnamen tragen, aber ganz anders leben, ist ein Missbrauch seines Namens. 2. Timotheus 2, Vers 19, der Herr kennt die Seinen und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Also wir sehen, der Ernst des Missbrauchverbotes der Heiligkeit des Namens Gottes, den finden wir genauso im Alten Testament wie auch im Neuen Testament. Und da sind wir alle gefragt, nachzudenken, ja, wo lebe ich denn noch in Ungerechtigkeit? Oder wo bin ich versucht, in Ungerechtigkeit zu fallen? Ich, der ich den Namen des Herrn nenne und nach seinem Namen leben will, wo ist da noch Ungerechtigkeit in meinem Leben? Der Herr kennt die Seinen. Und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Als Jesus am Kreuz starb, da wurde der Name Gottes gelästert. Der heilige Jesus-Name stand über Jesus auf dem Schild. Jesus von Nazareth, König der Juden, haben sie darüber geschrieben. Und da haben sie den Jesus-Namen verspottet und verflucht, denn verflucht ist der, der am Holze hängt. So sagt es das Gebot, so sagt es das Gesetz Gottes. So hat man den Namen Jesu, den heiligen Jesus-Namen verflucht und in den Dreck gezogen, kriminalisiert in diesem Moment. Noch heute sagen orthodoxe Juden zu Jesus nicht Jeschua, sondern sie sagen Jeschu. Und das soll ein fluchender Spottname sein. Jeschu. Und auch der Ausruf der Pharisäer und Schriftgelehrten, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen, war eine Verspottung seines Namens. Denn wenn man das Hebräisch oder Aramäisch ausspricht, dann kommt hier das Jeschua durch. Ha, du, der du so heißt, Jeschua, der Helfer, hast anderen geholfen, kannst dir selber nicht helfen, haben den Namen Gottes verspottet. Und wir sehen, dass als Jesus am Kreuz starb, er auch für dieses Gebot und für dieses Verbot in den Tod ging. Und all das bezahlt hat, wo wir den heiligen Namen Gottes missbraucht haben, falsch verwendet haben, falsch gelebt haben, diesem Namen entgegengelebt haben. Wie gut, denn wer von uns könnte behaupten, er habe dieses Gebot in jeder Hinsicht gehalten? Das können wir alle nicht. Und als Jesus dort am Kreuz starb, da ist er auch dafür in den Tod gegangen. Hat seinen heiligen Namen dort verspotten und verlästern und verfluchen lassen für uns, damit wir errettet würden und von aller Schuld befreit sind. Gottes unvergleichlicher Name, Jesus, Jeschua, Rettung durch den Jesus-Namen. Wie gebrauchen wir denn den Namen Gottes richtig? Die Juden hatten eine solche Furcht davor, dieses Gebot zu übertreten, dass sie eine Vermeidungsethik hatten in Bezug auf dieses Gebot. Überall da, wo in der hebräischen Bibel das hebräische Yahweh steht, haben sie nicht Yahweh gelesen, sondern sie haben Adonai gelesen, weil sie sich fürchteten davor. Solch eine Ehrfurcht hatten sie davor, diesen Namen auszusprechen, falsch auszusprechen, ihn zu missbrauchen, dass sie lieber Adonai gelesen haben und das auch bis heute tun. Sie sagen nicht Yahweh, sondern Adonai. Oder sie sagen Hashem, der Name. Sie sprechen das lieber gar nicht aus, sondern sie sagen nur der Name. Der Name. Und alle wissen, wer gemeint ist. Oder noch extremer, Hamakom, der Ort. Der Ort, wo Gott ist. Der Himmelsort. Also man hält das so weit von sich fern, damit man auch gar nicht irgendwie den Namen verunstaltet, dass man nur von einem Ort spricht, an dem Gott ist oder dem Namen. Manche Juden schreiben in ihren Texten, also im Englischen ist es dann so ein G, dann lässt man das O aus und dann kommt schon das D. Und in deutschen Texten machen sie das ähnlich, wollen auch da den Namen Gottes schützen und ja, vermeiden, den Namen überhaupt auszusprechen oder aufzuschreiben. Aber diese Art von Vermeidungsethik ist nicht der richtige Weg. Jesus lehrt uns im Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Also der Name Gottes soll auf der Erde geheiligt werden. Und das tut man nicht, indem man ihn gar nicht mehr ausspricht. Ein Weg, den Namen Gottes zu heiligen, ist den Jesus-Namen anrufen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und in keinem anderen ist das Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Wenn wir diesen Jesus-Namen anrufen, dann heiligen wir den Namen Gottes. Gott will, dass wir seinen Sohn Jesus anrufen. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Rufen wir den Namen Jesus an, damit wir errettet werden. Oder Römer 10, Vers 9, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und im Herzen glaubst, dass Gott ihn, jetzt sind wir wieder bei Ostern, von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Also wenn wir Jesus im Sinne der Osterbotschaft anrufen, dann werden wir gerettet. Und dann wird der heilige Name Gottes geheiligt im Himmel wie auf Erden. Lassen wir uns auf den Namen des dreieinigen Gottes taufen und taufen wir auf den Namen des dreieinigen Gottes. Denn so sagt es Jesus im Missionsbefehl, Matthäus 28, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist der heilige Gottesname, der Name des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da, wo wir diesen Namen verkündigen, da, wo wir uns auf diesen Namen taufen lassen, da, wo wir auf diesen Namen lehren und taufen, da wird Gottes heiliger Name geheiligt. Den Namen Gottes loben und preisen. Psalm 9. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Das sollen wir tun. Wenn wir das tun, dann ehren und heiligen wir den Namen Gottes. Noch einmal, Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Psalm 145. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Und so zieht es sich durch bis in das letzte Buch der Bibel, Offenbarung 15. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Wie lange habe ich nicht mehr laut gesungen? Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber es tut so gut, laut zu singen. Ja, zu Hause tun wir das schon, das stimmt. Aber so in der Gemeinde laut miteinander zu singen, es tut gut und so soll es doch auch sein. Und da zu schweigen am Ostersonntag, wenn wir feiern, dass der Herr auferstanden ist von den Toten, und nicht jubeln zu können, nicht loben zu können, nicht singen zu können, weil irgendwelche staatlichen Verordnungen uns das untersagen wollen, ist ein Unding. Der Name des Herrn muss gelobt und gepriesen werden, weltweit, da können wir nicht schweigen. Den Jesus-Namen bekennen. Matthäus 10, 32, wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Also, wie heiligen wir den Namen Gottes? Indem wir den Jesus-Namen vor den Menschen bekennen. Eben nicht verschweigen und umschreiben durch andere Namen, sondern den Jesus-Namen bekennen. Ihn hinaustragen zu den Menschen und weitersagen, dass in dem Jesus-Namen Heil, Rettung von Sünden, ewiges Leben, Zugang zum Vater zu finden ist. Und zum Schluss, wie heiligen wir den heiligen Namen Gottes? Indem wir ein heiliges Leben führen, indem wir in der Christus-Nachfolge stehen, indem wir all unser Leben an Jesus, an seinem Wort ausrichten. Dazu lese ich Kolosser 3, die Verse 15 bis 17. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Wenn wir so leben, wenn wir so singen, wenn wir uns so nach dem Wort Gottes ausrichten, wenn wir unser ganzes Leben im Namen Jesu leben und Gott, dem Vater, durch ihn danken, dann vermeiden wir den Missbrauch des heiligen Gottesnamens und dann heiligen wir den Gottesnamen mit unserem ganzen Leben hier auf Erden. Gottes unvergleichlicher Name, Zugang zu Gottes Gegenwart. Gottes unvergleichlicher Name, Vorsicht vor dem Missbrauch. Und Gottes unvergleichlicher Name, Jesus.